Radio Zusa.
Der Frankenkönig Karl war es, der das Fundament für das heutige
Sie
Deutschland
legte. Wir können die Gegenwart legte. Nicht verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht
Bayern,
verstehen.
Er Bayern, das gerne selbstständig geworden wäre, fest in sein Reich
ein.
Dasselbe tat er im Osten mit den Widerstrebern.
Als Otto auch noch den Thron von Karl den Großen und der Löwe von Angesicht zu Angesicht.
In dieser Nacht legt sich Stalin gegen 3 Uhr hin. Die Ordonnanz wird wie immer streng dafür sorgen, dass er nicht gestört wird. Im Frieden schläft er ein, aber geweckt wird er doch eine Stunde später. Im Krieg.
Erstens die Wiederbewaffnung Deutschlands und zweitens einen ganz großen Schritt nach vorn in der.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sendung bei Ihrem Bürgerrundfunk Radio, Radio Zusa im Elbpilgergespräch am frühen Morgen. Alles wird gut. Den Optimismus lassen wir uns nicht nehmen. So jedenfalls mein Morgenmotto. Und worüber möchte ich gerne heute sprechen? Über die Kunst und ihre Ausdrucksmittel. Kunstwerke verarbeiten aktuelle Ereignisse, soziale Veränderungen und alltägliche Erlebnisse. Künstlerinnen und Künstler nutzen Gegenwart, um politische, wirtschaftliche oder kulturelle Themen sichtbar zu machen, Missstände aufzudecken oder kollektive Gefühle zu spiegeln. Kunst als Ausdrucksmittel, Kunst dient als Medium, um Erfahrungen, Perspektiven und Identitäten auszudrücken. Formate wie Malerei, Skulptur, Fotografie, Installationen, Performance oder digitale Medien ermöglichen vielschichtige Deutungen und subjektive Sichtweisen. Die gegenwartsbezogene Kunst lädt Betrachterinnen und Betrachter ein, sich kritisch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen, Empathie zu entwickeln und neue Perspektiven zu gewinnen. Neue Medien und Methoden in der Gegenwart nutzen Künstlerinnen und Künstler Technologien, um Interaktionen, Teilhabe oder emergente Ästhetiken zu ermöglichen. Ein Fazit könnte sein: Gegenwart bietet reichhaltiges Material für Kunst, während Kunst als Ausdrucksmittel die Gegenwart verständlich macht, Diskussionen anregt und persönliche wie gesellschaftliche Bedeutung sichtbar macht. Ich bin im Atelier von Berenike Binder, Künstlerin, Kunstpädagogin. Kunst kommt nicht von Können, sondern von Ausprobieren oder genauer Kunst setzt Zeichen, Fashion. Sie ist Preisträgerin des ausgelobten Kunstpreises von der Stiftung Stormann. Und im Anschluss bin ich wieder auf dem Weg nach Frankfurt oder um dort mit Michael Kurzwelli über seine künstlerische Arbeit zu sprechen. Aber ein Motto von Ulrike Krämeyer heißt: Kultur hält zusammen. Sie steht als Direktorin dem Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus und das Museum Junge Kunst Frankfurt oder, die 217 zum Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst zusammengelegt wurden, vor und hat mit 45.000 Arbeiten die größte Sammlung von Kunst aus der DDR. Als Direktorin nutzt sie mit ihrem Team die einzigartige Sammlung als Ausgangspunkt für die Ausstellung in den 3 Häusern in Cottbus und Frankfurt-Oder. Und dieses Programm zieht darauf ab, den Bestand mit zeitgenössischen sowie historischen Positionen zu verknüpfen.
Thank you.
bin hier in Rheinfeld im Atelier von Berenike Binder und die Gruppe dahinter hat ein ganz besonderes Projekt sich zur Aufgabe gemacht. Und wie heißt das Thema?
Das Thema heißt Fast Fashion Forward Thinking, beziehungsweise so heißt das Projekt. Und wir beschäftigen uns nach dem Kulturpreis, den wir ja erhalten haben, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr und dieses Jahr die Ausstellung gemacht haben, beschäftigt sich weiterhin mit Fast Fashion in Form von Upcycling. Wir stellen gerade eine neue Kollektion her.
Nun hat das Ganze eine Vorgeschichte. Ich glaube, für die Vorgeschichte kann ich dich ansprechen. Woher kommt diese Idee? Habt ihr die Geschichte aufgearbeitet, dieses Hauses hier oder das, was hier drin war?
Ja, kann man so sagen. Also hier waren die Opalwerke in den 60er Jahren, die sich mit Strümpfen beschäftigt haben, mit den ersten Nylonstrümpfen, die es auf der Welt gab. Und Deutschland, also die dann hier in Deutschland ansässig wurden, beziehungsweise hier in Deutschland produziert wurden und auch mit Kunststoff zu tun haben, weil Nylon ist ein Kunststoff. Und deshalb haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, wegen dem Ort auch.
Und wie ist jetzt nun der Weg weitergegangen?
Wie der Weg weitergegangen ist? Mein Name ist Iris.
Ja.
Und der Weg ist dann weitergegangen, dass die Atelierbesitzerin Berenike Binder Teilnehmer gesucht hat für das Projekt Fast Fashion Forward Thinking. Und generationsübergreifend, indem sich dann alt und jung getroffen haben. Die Jüngsten waren 11 und die Älteste war 82. Genau, und dann haben wir gemeinsam die Modegeschichte aufgearbeitet und haben an Projekten gearbeitet, wo wir hinwollen. Also einen Weg gefunden, ein Ziel gesucht, was wir in diesem Projekt erarbeiten wollen.
Welche Wege, würdest du so ein Beispiel nennen können, welchen Weg ihr da gegangen seid?
Ich versuche es mal in Worte zu fassen, weil wir haben viele Themen gehabt und haben im Grunde genommen hat sich jede Teilnehmerin ihr etwas herausgesucht, was sie selber anspricht. Das war so ganz individuell. Das kann man fast gar nicht in Worte fassen. Die muss man sehen, die Kollektion. Entweder hat man aus alten Stoffen gearbeitet, also man hat sich alte Stoffe genommen und hat dann überlegt, was kann ich daraus machen. Ich glaube, Julia, du hattest die Kimonos gemacht und hast sie aus Brokatstoff oder alten Tischdecken?
Das waren Tischdecken, die ich bekommen habe. Es gibt so einen Materialfundus in der Nähecke und ich habe dort einen Kontakt und frage dann immer nach, wenn wir irgendwelche bestimmten Vorhaben haben, ob es dafür Materialien gibt, weil die sehr viele Spenden bekommen, die man gar nicht wirklich als Kleidung verwenden kann für die Bedürftigen, für die die Spenden abgegeben.
Genau, das Design kam von den Teilnehmerinnen selber und die haben sich dann auch die Materialien zusammengesucht und haben dann daraus was kreiert. Das kommt jetzt so langsam, diese Erinnerung, was wir alles gemacht haben. Iris zum Beispiel hat sich mit Knöpfen beschäftigt. Wir haben von einer Teilnehmerin auch, von Christiane, die ist heute nicht da, einen riesen Fundus an Knöpfen bekommen und haben wochenlang unsere Köpfe in diesen Knopfwahnsinn reingesteckt und waren total fasziniert davon. Also, und Iris hat eine kleine Knopfausstellung gemacht. Das war total toll.
Ja, ich habe eine Ausstellung gemacht, also Ausstellung in dem Sinne, ich habe nur erstmal sortiert. Ich habe mich erstmal eine ganze Nacht quasi bis 2 Uhr nachts hingesetzt und habe Knöpfe sortiert und habe das Gefühl für die Knöpfe bekommen, an welchem Gewand sie wohl waren, weil da uralte Knöpfe bei waren und Messingknöpfe mit Fischen und es waren Perlmutterknöpfe und es waren Lederknöpfe und es waren Stoffknöpfe, also stoffbezogene Knöpfe dabei. Und ich habe also die Liebe entwickelt zu den Knöpfen und parallel dazu bin ich auf einen Künstler gestoßen, Elias Sieme, der schon ganz viele Jahre mit Knöpfen arbeitet, mit dem ganzen Müll, der aus unserer westlichen Welt in Nordafrika landet. Und hat aus diesen Knöpfen Gemälde gemacht. Und das hat mich dann noch mehr fasziniert. Und dann bin ich über alte Kleider, die ich zerschnitten habe, mit Motiven drauf gekommen, den Knöpfen auf den Bildern einen Platz zu geben.
Also mein Hauptthema, ich heiße Britta übrigens, mein Hauptthema ist Schmuck. Und ich habe hier aus unserer Kirchengemeinde alte Paramente bekommen und habe daraus Colliers gemacht, auffällige Statement-Stücke, habe die bestickt, mit unterschiedlichen Perlen versehen und als Ergänzung von Kleidern oder schlichteren Sachen diese vorgesehen.
Meine Reise führt mich nach Frankfurt-Oder zu Michael Kurzwelli. Wir sind hier heute zusammengekommen, um über dein Kunstprojekt zu sprechen oder besser gesagt, um über deine Kunstprojekte zu sprechen. Aber zunächst einmal für mich die Frage, bist im Westen groß geworden, eigentlich in Bonn. Und dann hat es dich hier nach Frankfurt-Oder verschlagen, beziehungsweise du bist viel weiter gegangen, du bist über die Grenze gegangen 1990. Was war der Anlass dazu?
Die Liebe.
Wunderschöne Antwort. Kann man gar nichts gegen sagen, muss man einfach toll finden. Okay, und du hast Polnisch gelernt, also du bist da richtig reingewachsen, ist das richtig?
Ja, man muss sich vorstellen, ich bin im Januar 1990 nach Poznań gekommen, also im Grunde mitten in der Wendezeit. Und zu der Zeit hat in Poznań niemand von den Menschen in meiner Umgebung auch nur ein Wort Deutsch oder Englisch oder auch Französisch gesprochen. Und so musste ich einfach irgendwie Polnisch lernen, wie so ein kleines Kind eine Sprache lernt. Ich bin einkaufen gegangen in den Spowem-Laden, das ist so, was Konsum ist in Ostdeutschland, und habe mich dann in die Schlange gestellt, musste sagen, was ich will. Und so habe ich nach und nach, Bröckchen für Bröckchen, auf der Straße quasi Polnisch gelernt.
Okay, nun hatte ich die Liebe dahin geführt, von daher war das ein bisschen einfacher, sich in der Umgebung zurechtzufinden. Du hattest jemand an der Seite, der dir geholfen hat. Aber die andere Frage ist ja, du hast eine künstlerische Ausbildung gemacht an der Hochschule Alanus in, ich weiß nicht, ist das in der Bonn, in der Nähe von Bonn dann gewesen?
Ja, ich habe studiert an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn, Malerei und freie Kunst. Dann gab es im Rahmen, also während meines Studiums, gab es einen Austausch mit der Kunsthochschule Poznań und dabei habe ich dann meine erste Frau kennengelernt.
Du bist als multimedialer Künstler unterwegs.
Als ich dann nach Poznań kam, habe ich als erstes eine Ausstellung organisiert, zusammen mit anderen Künstlern aus Polen und aus Deutschland. Bin ja sozusagen während meines Studiums noch nach Polen gegangen, bin dann immer zur Korrektur mit meinen Bildern nach Alfter gefahren. Und so habe ich dann viele verschiedene Künstler kennengelernt. Und das, was ich heute mache, hat sich über die Jahre so nach und nach entwickelt. Ich habe dann irgendwann angefangen, Installationen zu machen, bin also in das Dreidimensionale gegangen. Und ich habe mich aber immer schon auch für Politik interessiert. Ich habe ja früher mit Aktion Sühnezeichen meinen Ersatzdienst in Frankreich gemacht, noch vor dem Kunststudium. Und was mich immer schon innerlich bewegt hat, war die Frage, also mich interessierte es nicht für irgendwelche Galerien, meine Bilder zu verkaufen, sondern für mich war Kunst immer schon irgendwie auch ein gesellschaftliches Infragestellen von Gesellschaft und so weiter. Und ich habe immer schon überlegt, wie kriege ich das denn zusammen? Ich habe ja in Frankreich meinen Ersatzdienst in der Landwirtschaft gemacht. Und nach anderthalb Jahren bin ich noch weitere anderthalb Jahre dort geblieben, habe in der Landwirtschaft gearbeitet, habe also in der Milchwirtschaft Kühe gemolken und so weiter und so fort. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich dann entscheiden konnte, ganz für die Kunst. Ich hatte dann auch in Alfter noch auf einem Kleinbauernhof gewohnt und sozusagen gegen Kühe melken habe ich dort ein Zimmer gehabt und konnte mich längere Zeit nicht entscheiden, in welche Richtung ich denn gehen will. Und dann war es immer schon die Auseinandersetzung halt auch mit anderen Studenten aus anderen Kunsthochschulen und so weiter, weil das Versteinerte, das hat mir nicht so ganz gelegen.
Es gibt eine künstlerische Arbeit, von der ich denke, dass sie dein Leben auch sehr nachhaltig beeinflusst hat. Und auch deine künstlerische Arbeit. Und das Stichwort ist Schlupfwort.
Ich habe in Poznań ein Künstlerzentrum gegründet, Mienzy Narodowe Centrum Sztuki, zusammen mit anderen Künstlern und habe Künstler eingeladen, zu Residencies zu kommen und site-specific, also auf den Ort bezogen, zu arbeiten und dann auszustellen. Und dann habe ich Schulen angesprochen und Schulklassen in das Kunstzentrum geholt oder auch Kunstprojekte gemacht, die sich dann auf die ganze Stadt ausgeweitet haben. So dass es also immer schon mein Anliegen war, also wenn ich jetzt Kunst mache, dann mache ich das eigentlich für andere Menschen, um ins Gespräch zu kommen. Für mich war Kunst immer schon eine Art Vehikel der Kommunikation oder ist es sowieso. Aber ich bin dann einen Weg eingeschlagen, der mich eben überhaupt nicht in klassische Galerien geführt hat, sondern eben von Projekt zu Projekt, von Idee zu Idee immer weiter geführt hat. Und letztendlich war der Ausgangspunkt mein Umzug von Poznań hier an die deutsch-polnische Grenze nach Frankfurt-Swobice. Ich wurde eingeladen, habe für den Frankfurter Kunstverein gearbeitet und ein erstes großes Kunstprojekt gemacht. Das nannte sich Czasowo Otwarte, zeitweise öffentlich, Frankfurt-Swobice. Und da ich hier eben, als ich herkam, festgestellt habe, dass die Menschen auf deutscher Seite vor allem irgendwie anscheinend den öffentlichen Raum gar nicht benutzt haben, habe ich den Spieß umgedreht und habe 17 Künstler eingeladen, die dann in Familien, die ich dann für einen Monat in Familien untergebracht habe und die also auch nicht ihre Arbeiten in der Galerie gezeigt haben, sondern in dieser Privatwohnung und auch nicht mit der Idee, dass die Gastgeber jetzt ein Zimmer leer räumen und es dann zur Galerie wird, sondern eingeschrieben in den Kontext dieser Familie. Das heißt, dass die Auseinandersetzung war Teil der Arbeit schon. Und das war ein sehr gelungenes Projekt. Und bei diesem Projekt habe ich dann das erste Mal den Begriff Swobfurt in den Mund genommen. Also die erste Silbe von Swobice und die zweite Silbe von Frankfurt macht eben Swobfurt.
Damit verbinden sich zwei geografische Räume, damit verbinden sich unterschiedliche kulturelle Räume. Wie lange hast du an dem Projekt gearbeitet?
Also Swupfurt hat sozusagen 1999 begonnen und ist noch nicht fertig. Das ist eben so, ich hatte diese Idee Swupfurt und habe dann versucht, andere Leute zu begeistern, da mitzumachen. Und so hat sich dann Swupfurt immer weiterentwickelt. Zunächst habe ich natürlich durchgespielt, was so der Nationalstaat benutzt an visueller Kommunikation, damit die Menschen sich mit ihrer Stadt oder dann letztendlich auch mit Nova America, dann mit ihrem Land identifizieren. Und also da vom Stadtwappen bis hin zum Sport, ne? Also die Olympiade Swupfurt gegen Gubien, bei denen dann die Swupfurter, als sie einen gemeinsamen Gegner hatten, die Gubiener, also Gubien ist Guben und Gubin, da fand Identifikation sofort statt und die Swupfurter haben 3-1 gewonnen gegen die Gubiener beim Fußballspiel zum Beispiel. Ne? Das sind so viele Sachen, die passiert sind, dass ich mir jetzt gar nicht so schnell einfällt, wie ich das alles aufzählen kann. Es gibt einen Film, in dem ich eine virtuelle Gruppe durch Swupfurt führe und in die Stadt erkläre. Da war ich eingeladen auf einem Festival in Berlin, Terra Polska hieß das, in der Kulturfabrik, und hatte dann Gelder, eben diesen Film zu machen. Und dann habe ich jemanden gesucht, der das machen kann, weil ich konnte ja selber gar nicht Film machen. Und habe einen Freund von mir heute, den habe ich damals kennengelernt und habe ihm erklärt, was ich will. Und dann haben wir im Grunde zusammen diesen Film hergestellt. Und so habe ich dann halt auch selber gelernt, ein bisschen Filmschnitt. Aber ich bin natürlich nie ein Profi geworden, so wie Leute das sind, die sich nur damit beschäftigen. Also ich würde mich heute als Konzeptkünstler bezeichnen in gewisser Weise. Ich habe ein Grundkonzept, ich habe eine Idee für etwas und dann suche ich mir die Leute, die das möglichst professionell gut umsetzen können.
Also nochmal die Frage zurück, inwieweit beeinflusst soziales, kulturelles oder das politische Umfeld deine Arbeit? Was sind die Antriebsfedern, wie würdest du sie bezeichnen?
Also bereits während meines Malereistudiums in Alfter habe ich also Josef Beuys nicht persönlich kennengelernt, aber Johannes Stüttgen, seinen Meisterschüler, und ich war fasziniert von der Idee der sozialen Plastik, dem erweiterten Kunstbegriff. Und diese Idee, die trägt mich mein ganzes Leben durch. Zu verstehen, dass es eben bei der Kunst nicht darum gilt, in einem Medium aktiv zu sein, sondern dass es darum geht, anders zu denken und anders zu handeln, als man es erwartet in einer Gesellschaft. Weil es gibt ja Normen, die gewachsen sind, über die man sich auch häufig gar keine Gedanken macht. Passiert mir auch, dass ich mir über manche Normen keine Gedanken mache und in manchen Punkten bin ich dann eben in der Lage, das in Frage zu stellen und mir bewusst zu machen. Und dann versuche ich spielerisch, im Gegensatz zum Wissenschaftler, der halt empirisch belegt irgendwelche Schlüsse zieht, spiele ich Sachen einfach mal anders durch. Und so kam auch die Idee zu Swupfurt, zu sagen, Swupfurt ist jetzt eine komplett neue Stadt und dadurch eröffnet sich ja ein gigantisches Handlungsfeld. Weil zu einer Stadt gehört alles, von der Gesundheitspolitik bis hin zu Sozialpolitik, Wirtschaft. Und dadurch ergeben sich alle möglichen Felder, in denen man andere Dinge eben ausprobieren kann und im Gegensatz zum richtigen Politiker eben auch scheitern darf.
Thank you.
Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, dann seien Sie willkommen bei Ihrem Radio, Radio Zusa, im Gespräch mit Michael Kurz-Welli und dem Stichwort, wie entsteht eigentlich eine neue Stadt? Wenn Bereiche, in denen politische Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse oder Interessen verschiedener Akteure aufeinandertreffen, Verschiebungen auslösen, können, müssen je nach Stärke der Situation neue Kompetenzen oder Ressourcen oder Identitäten erworben werden. Das Beispiel Slupfort ist nicht willkürlich gewählt. Die zurückliegenden geschichtlichen Ereignisse nach 1945 ließen Orte am Fluss Oder als politisch gewollte auseinandergerissene Teile zurück. Vormals war der Ort Sublice ein Vorort von Frankfurt-Oder. Nach der Teilung und Grenzziehung wurde es als kleinerer Ort dem polnischen Territorium einverleibt. Die Terra Nova aus dem Lateinischen für Neuland oder Neue Erde und von dem Künstler Michael Kurz-Welli als Nova America aufgegriffen, bezeichnet vielschichtige Ebenen, neue geografische Orte, eine andere Sprache, andere mediale Werke in einer neuen Umgebung und benennt Begriffe für zukunftsweisende ökologische oder gesellschaftliche Ansätze in verändertem Kontext. Hier setzt der Künstler Michael Kurz-Welli mit seiner künstlerischen Arbeit an. Die soziale Plastik, verstanden als Kunst, die Gesellschaft formt und aktiv in Prozesse der Gemeinschaft eingreift, ist die Kernidee. Jeder Mensch ist ein Teil des künstlerischen Aktionsfeldes. Kunst wird zur Handlung, zur Veränderung, zur sozialen Struktur. Nova America hat einen geschichtlichen Hintergrund. Nova America ist eine Wirklichkeitskonstruktion. Und das ist kein Widerspruch. Friedrich der Große hat dazu beigetragen, dass Polen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der Landkarte verschwand, was klar zu verurteilen ist. Aber er hat auch neue Landstriche ohne kriegerische Handlungen gewonnen, wie zum Beispiel das Oderbruch. Wenige wissen aber, dass er auch in Mündungsgebieten der Warthe Sümpfe trockenlegen ließ, Deiche errichtete und so das Wartebruch entstand. Er siedelte hier Landwirte an, schenkte ihnen Haus und Hof und Land. Über mehrere Generationen waren die Landwirte von der Steuer befreit und, damit sie sich auch wie richtige Pioniere fühlten, erhielt der Landstrich den Namen Neuamerika. Es entstanden neue Dörfer mit verheißungsvollen Namen wie Pennsylvania, New Hampshire, New York, Florida, Maryland, aber auch Jamaika und Sumatra. Und das ist zitiert aus der Landkarte, die Michael Kurz-Welli durch die Erstellung Nova Americas und durch die Entdeckung, muss man ja auch sagen, Nova Americas erstellt hat. Nova Americas Grenzen sind fließend. Mal dreht sich unser Land in der Peripherie wie Poznan und Berlin aus, mal ziehe es sich wieder zusammen. Jedoch hat Nova America ein Rückgrat, das durch die ehemalige deutsche-polnische Grenze, also die beiden Flüsse Oder und Neiße, gebildet wird. Soweit das Zitat aus der erstellten Karte Nova America. Die prozessuale Umsetzung erfolgt durch eine Projektstruktur, Installationen, die Räume für Sicherheit und Orientierung schaffen. Peer-Kreise als partizipative Kunstprozesse werden experimentell aufgegriffen. Themen zur Herkunft, Erlebnissen, Hoffnungen, Identität, Resilienz. Jeder Teil hat Text, Bild, Ton und Performance-Elemente. Es gibt ein Medium-Mix, Text, Fotografie, Illustration, Tonaufnahmen oder Installationen. Die Partizipation am Prozessgeschehen erfolgt durch Betroffene und dem Publikum. Co-Kreationen mit betroffenen Workshops zu Wortschöpfungen, Codes, Witching, Experimente, offene Lesungen oder Theater fördern den Prozess der neuen Ausrichtung. Die Arbeit setzt an einem geografischen Punkt an, der seit Jahrhunderten als Transferstation gilt zwischen Ost und West, zwischen Berlin und Moskau. Für seine künstlerischen Prozesse erhielt Michael Kurzwelly zahlreiche Preise und unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Ein Motto von Ulrike Krämeyer ist: Kunst hält zusammen. Sie wurde in Lindau geboren und wurde Leiterin des Museums Dieselkraftwerk in Cottbus 2012. Und zusammen mit dem Museum Junge Kunst in Frankfurt ging daraus das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst hervor, dessen Direktorin sie seit 2017 ist. Und mit ihr spreche ich über dieses Thema Kunst, Künstlertum und das Wirken von Künstlern in der Gesellschaft, in der Vergangenheit, zu Zeiten der DDR und damit näher an der Gegenwart. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Krämeyer, und möchte gleich die erste Frage stellen.
Welche Bedeutung hatte der Künstler während der Renaissance? Und die Frage ist, welche Möglichkeiten hat er überhaupt?
Das ist eine tatsächlich sehr komplexe Frage, aber in der Renaissance hatte natürlich das Künstlersubjekt, männlich, die eine andienende Funktion einerseits, also das Sagen hatten diejenigen, die es bezahlt haben, nämlich Sammlerinnen und Sammler, vornehmlich der Klerus, also eben die haben Einfluss genommen auf die Sujets, auf die Motive, natürlich nicht auf den Stil und auf die Ausformulierung, aber die Themensetzungen kamen schon weitgehend sozusagen über den Auftraggeber. Das macht die Kunst allerdings auch nicht blöder und nicht abhängiger, weil das Künstlersubjekt, wenn es ein schlaues und ein talentiertes ist, findet sozusagen die Freiräume zwischen den Pinselstrichen. Und da wird es dann interessant. Also die Definition von Welt und die Sicht auf Welt, das ist das, was Künstlerinnen und Künstler im Grunde genommen immer als sozusagen Bedeutung herzustellen in der Lage sind. Und wie sie das ausfüllen, hat was mit ihrer eigenen Sicht auf die Dinge und ihrem Berufsverständnis zu tun. Das war damals so und das ist heute so. Wenn wir über die Renaissance sprechen, und jetzt haben Sie mich tatsächlich auf dem ganz falschen Fuß erwischt, insofern als es gibt in der Renaissance eine ganz, ganz zentrale Figur, nämlich eine Sammlerin, Isabella d'Este, die aus dem Hause Mantua oder mit einem einflussreichen Menschen aus dem Hause Mantua verheiratet war, die sich nicht ihrer Rolle als Frau, die sich maßgeblich um den häuslichen Raum kümmert, widmen wollte, sondern die ihn relativ sehr schlau, sehr gebildet, weil sie auch von in ihrer Familie gefördert wurde, hatte auch einen nicht unerheblichen Machtwillen. Und diese Frau, Isabella d'Este, hat wirklich auch die Möglichkeiten, ihre eigene Rolle als Frau nicht verlassend, die Möglichkeiten tatsächlich aber ausgereizt. Sie hat sich beispielsweise dann Künstler ins Haus geholt, hat denen Aufträge erteilt, hat die in ihrem Haus arbeiten lassen, hat die sogenannten Studiolos, also Arbeits- und Forschungsräume, in denen sich bildende Künstler, Architekten und Wissenschaftler getroffen und gemeinsam gearbeitet haben, hat dort Aufträge verteilt, hat die Menschen in den Studiolos mit Themen versorgt. Und vor allem für die Malerei bedeutete das, dass die Maler zum Beispiel auch zusammen mit den Architekten diese Räume ausgestaltet haben. So, Isabella d'Este hat parallel dazu, heute würde man sagen, mit Modedesignerinnen gearbeitet und hat mit denen zusammen ihre eigenen Kleider entworfen und hat auf diese Kleider auch ornamental eine gewisse Schrift, die sogenannten Impresen, die von ihr aus der Traufe gehoben wurden, einarbeiten lassen. Und in diesen Impresen eine Geheimschrift, die aber zunehmend dann auch von der Öffentlichkeit, die sie damit konfrontiert hat, dechiffrierbar waren, hat die da als Frau auf ihre Klamotten, auf den Leib geschneidert sozusagen, Dinge geäußert, die sie verbal nie hätte sagen können. Auf gut Deutsch würde man heute wahrscheinlich sagen, sage euch hiermit den Kampf an. Sie trug diese Kleider, sobald sie einen öffentlichen Auftritt hatte, auf ein Fest ging oder sonst irgendwo hinging. Sie hat diese Impresen, diese Geheimschrift von den Künstlern auch in die architektonischen Ausgestaltungen ihrer Räume einarbeiten lassen. Dann hat sie wiederum den Künstlern Aufträge erteilt, sie zu porträtieren. In dieser Kleidung, in der Architektur, die wiederum auf eine bestimmte Art und Weise nach ihrem Geschmack, nach ihren Vorgaben ausgestaltet und mit diesen Impresen, eben diesen Kampfschriften versehen waren. Und damit hatte sie ihr eigenes Porträt zum Träger von Botschaften gemacht, von Botschaften, die sie selber in ihrer gesellschaftspolitischen Dimension konsolidiert haben. Und dann gab es in der damaligen Zeit etwas, was heutzutage gar nicht mehr so bekannt ist. Man wurde irgendwo eingeladen und hat ein Kunstwerk mitgebracht und hat dieses Kunstwerk dem Gastgeber geschenkt. Isabella d'Este hat das auf perfide Art und Weise genutzt. Sie war ja oft dann auch beim Klerus eingeladen, hat ein Selbstport, also ein Porträt ihrer Person mit diesen ganzen Inschriften, mit dem von ihr irgendwie konzipierten, von den Künstlern gemachten Ambiente mitgebracht und hat es dem Klerus geschenkt. Der Klerus musste natürlich irgendwie ein freundliches Gesicht machen und musste, weil alles andere wäre auch unhöflich gewesen, dieses Porträt von Isabella d'Este, das inhaltlich, aber weltbildlich, wenn Sie so wollen, natürlich komplett gegenläufig war, aber auch ausstellen und in die Reihe der männlichen Köpfe und alles einbauen. Das heißt, diese Frau hat das mit Hilfe der Kunst und der Künstler geschafft, eine Position zu beziehen, die einfach nur phänomenal war und sie wurde über Kunst als ein Gestaltungs- und Veröffentlichungsmedium, wenn Sie so wollen, wurden ihre Botschaften und wurde ihre Haltung kommuniziert. Und das war eine ganz wesentliche Bedeutung auch von Kunst und Künstlern, Themen auf eine bestimmte Art und Weise in die öffentliche Rezeption zu tragen und lesbar zu machen, mit einer Haltung zu verbinden. Man darf ja nicht vergessen, also es ging da nicht nur um Malerei, die dann in irgendwelchen privaten Räumen verschwand. Wenn Sie sich anschauen, was zum Beispiel an Kirchengestaltungen, an Kirchentürgestaltungen, die in den öffentlichen Raum hineinragten und dort auch rezipierbar wurden, an Geschichtlichkeit und Geschichten erzählt wurden, dann wissen Sie, was die Rolle der Künstler war.
Lassen Sie uns einen Zeitsprung machen. Es geht um den Zeitraum des Umbruchs 1989 und die Bedeutung des Kunstwerkes. Und Sie haben die Stichworte genannt und ich möchte sie vielleicht jetzt nochmal als Frage aufgreifen. Die Grenzen des Künstlers. Keine Gewinnprinzipien, ökonomischer Druck durch die Wirtschaft. Wo ist die Nische des Überlebens der Künstler der damaligen Zeit, die in der DDR gelebt haben? Die ästhetische Darstellung, vielleicht als ein Punkt, Soldat, Künstler, Dissident, ideologischer Treue verbunden. Wie charakterisieren Sie den Künstler der damaligen Zeit, der ehemaligen Zeit der DDR?
In dieser Frage stecken mindestens 5 Fragen und mir purzeln offen gestanden jetzt gerade auch die Bedeutungszuschreibungen oder Kategorien des Künstlersubjektes und der Kunst selbst ein bisschen arg durcheinander. Art 1, Art 2, es geht auch sehr stark von einem homogenen Künstlerbild aus. Das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also in der DDR gab es sehr, sehr unterschiedliche Szenen, sehr, sehr unterschiedliche Künstlersubjekte, Biografien, ökonomische Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Dieses Klischee, dass es in der DDR einen konformen und einen nonkonformen, einen offiziellen und einen inoffiziellen Betrieb gab, funktioniert in der Polarität überhaupt nicht. Also es gab sehr, sehr wenige Künstlerinnen und Künstler, die komplett außerhalb des Systems waren. Und das war eine ganz harte Geschichte. Es gab einige, die komplett im System waren. Vielfach ist vielleicht deren Kunst auch nicht die, die wir heute als so rasend interessant empfinden. Über die möchte ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht sprechen. Viel spannender ist dieser große, große Zwischenbereich an Künstlerinnen und Künstlern, die natürlich geguckt haben, wie sie einen Status als Künstlersubjekte durch eine Verbandsmitgliedschaft, wie auch immer, hinkriegen können, um einfach auch sozusagen den Status zu haben. Weil wenn man den Status nicht hatte, gab es manchmal Probleme, an Malmaterial zu kommen. Ausgestellt oder angekauft wurden sie natürlich erst recht nicht. Und sehr schnell ging das dann auch, dass man gesagt hat, naja, asoziales Subjekt mit den Konsequenzen, die wir kennen. Von daher haben die meisten erfolgreich diese Situation dauerhaft vermieden. Haben geguckt, dass sie in die Verbände reinkommen, innerhalb der Verbände die Grenzen des Machbaren, des Sagbaren, des Tubaren verschieben, flogen immer mal wieder raus, traten immer mal wieder aus, traten wieder ein. Also es war ein Hin und Her. Anders ging das gar nicht. Die Frage nach dem Markt ist nach dem Ende der DDR natürlich eine sehr schwierige. Allerdings auch tatsächlich für alle Beteiligten, egal ob die so richtig offiziell komplett Dissident oder in einem Zwischenbereich waren, weil Markt und marktfähig sein, sich marktfähig zu verhalten, will geübt sein, das von heute auf morgen tun zu müssen, ist eine andere Geschichte. Und da wird es dann auch gleichermaßen ein bisschen kompliziert. Also heutzutage sagt man so, naja, die Künstler aus der DDR, die hatten dann überhaupt keinen Markt und die gingen von heute auf morgen unter. Ganz so ist es auch nicht, weil einige sehr wohl sofort, weil das für den Westen, vor allem die BRD, auch etwas Neues war, durchaus in den Markt sozusagen überführt. Nicht die Künstlersubjekte, aber zumindest ihre Arbeit. Wir wissen heute, dass da ganz viel auch Selbstviktimisierung mit ein bisschen Geflunker dabei ist. Das ist nicht immer alles richtig, aber die gefühlte Wahrheit hat natürlich trotz alledem auch eine Relevanz, weil wenn ich das von heute auf morgen lernen muss, ist das eine bittere Erfahrung zum Teil. Selbstmarketing. Vielfach war es einfach so, dass in der DDR die Künstlerinnen und Künstler staatlicherseits, egal ob sie so ganz konform waren oder auch nicht, solange die keinen allzu großen Krawall machten, ging das ja oft irgendwie alimentiert wurden. Also es gab auch Verkäufe, es gab Ankäufe. Also die renitentesten Künstlerinnen und Künstler haben es doch geschafft, in irgendeiner Form im System der DDR zu überleben oder sie flogen sowieso in den 80er Jahren entweder raus oder sind freiwillig gegangen. Also das darf man auch nicht vergessen, dass einfach sehr, sehr viele in den 80er Jahren dann auch weggegangen sind. Diejenigen, die in der DDR geblieben sind, aus welchen Gründen auch immer, mussten sich natürlich erstmal von dieser Situation eines normierten, auch geregelten staatlichen Betriebs in eine kapitalistische Marktwirtschaft, das war ein holy shit, natürlich sehr gewöhnungsbedürftiger, von heute auf morgen zu bewerkstelligender Prozess. Der war nicht einfach.
Was hat den Transformationsprozess ausgemacht, die Künstler nach 1989 erlebten? Sie haben das schon angeschnitten.
Naja, die ökonomischen Rahmenbedingungen sind natürlich das eine. Das andere ist, ich kenne sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die durch ein intellektuelles Daueroponieren in der DDR natürlich darüber auch eine Motivation bezogen haben. Und das ein durchaus ganz wesentlicher Beweggrund war, wenn man jetzt mal Kunst als eine ästhetische Praxis der Reflexion von Welt betrachtet, ist das eine Motivation, sich zu einem System, zu einem politischen System zu verhalten, indem man versucht, da genau diese Grenzen auszuloten. In dem Moment, in dem das System wegfällt, so mistig man das gefunden hat, ist natürlich, fällt der Feind weg. Das ist auch manchmal schwierig.
Thank you.
Kunst, Künstler, gesellschaftliche Situationen zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gesprächspartnern für die Beiträge. Arbeitsschwerpunkte und Bedeutung von verschiedenen Faktoren für die künstlerische Tätigkeit. Dazu hat das BBK 2025 seine Studie veröffentlicht. Das hauptsächliche Interesse für ein Genre: an erster Stelle steht die Malerei, Grafik, an letzter Stelle Bühnenbild, Kunst im Internet, Video, Film an der fünften Stelle. Und gefragt und untersucht wurde auch nach den Ausstellungsmöglichkeiten, nach den künstlerischen Vertretungen, Schutz des Urheberrechts und anderen Einflussfaktoren. Für Künstler selber sind die Ausstellungsmöglichkeiten immer noch das wichtigste Moment. Die Nähe zu Kunsthochschulen dagegen weniger interessant. Geändert hat sich seit 2011, dass ein höherer Frauenanteil zu vermerken ist. Die Künstler verweisen auf unterschiedliche Einkünfte, Ankäufe von Kommunen, aber auch Museen oder zum Beispiel auch Lehrtätigkeiten. Die größte Einnahmequelle sind jedoch Kurse. Die sicherste Einkunftsquelle ist allerdings der Partner, Ehepartner, Lebenspartner. Und danach folgt erst eine Unterstützung durch Verwandte, durch Mäzene, aber auch zum Beispiel durch Rente. Also eine durchaus keine komfortable Situation. Die Studie reicht allerdings nur bis zum Jahre 2016 und ist damit für die Gegenwart und der Nach-Corona-Zeit nicht ganz aussagekräftig. Und ganz zum Schluss Leonardo da Vincis Rätsel-Universum. Die ersten werden die letzten sein. Rodrigo Borgia erdachte einen Wettbewerb für seine konkurrierenden Söhne Giovanni und Cesare. Ich schlage ein Pferderennen rund um den Palast vor, sagte der Vater, aber mit einer Besonderheit. Matthäus 2016. Die Letzten werden die Ersten und die Ersten die Letzten sein, fragte Giovanni. Ganz genau. Derjenige, dessen Pferd zuletzt eintrifft, wird meine Gunst erlangen. Giovanni und Cesare hielten einen Moment inne und eilten dann zu ihren Ställen. Sekunden später tauchten sie wieder auf, beide im Sattel und in vollem Galopp reitend. Warum waren die Brüder so darauf bedacht, als Erster ins Ziel zu gelangen? Und ihr Rätselbeitrag an Radio Zusa ohne Gewinnzusicherung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sie waren dabei bei Radio Zusa im Elb-Pilgergespräch. Sie hörten klassische Instrumentalmusik und das letzte größere Stück ist von Lofi Oat, Sass and Ney. Und ich wünsche Ihnen noch ein erfolgreiches Tun bei Ihrem Vorhaben. Darf mich ganz herzlich bedanken. Am Mikrofon verabschiedet sich Irene Rosenthal bei Ihrem Bürgerrundfunkradio Radio Zusa. Ich freue mich auf das nächste Mal.